setzen sich dann die Bauarbeiter tatsächlich für eine Arbeitszeitverkürzung ein und sagen selbst, was für mich wirklich überraschend war, wir bauen einfach zu viel und zu schnell. Und da gibt es sozusagen Ansatzpunkte für überraschend radikale Politiken, von denen oft davon ausgegangen wird, dass die gerade in proletarischen Milieus gar nicht verkaufbar wären. Da würde ich sagen, das würde ich anders einschätzen und würde eben hier an diesem konkreten Leiden, an der Leistungssteigerung ansetzen. Also Arbeit verlangsamen, wo immer es geht, politisch Arbeitszeit verkürzen und Streik als politisches Mittel, weil das sozusagen nicht nur politische Macht aufbauen kann, sondern im Sinne des Stoffwechsels selbst auch schon einen ökologisch positiven Effekt hat, wenn Produktion auf einer großen Skala unterbrochen würde.
Ja, Leute, schön, dass ihr am Start seid. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche habe ich den Soziologen Simon Schaub zu Gast. Wir sprechen über sein Buch Stoffwechselpolitik, in dem er den Zusammenhang von Arbeit und Natur im Kapitalismus untersucht. Eine zentrale These in dem Buch: wollen wir die Erderhitzung zumindest verlangsamen, dann müssen wir die Arbeit radikal transformieren. Warum der Kapitalismus nicht zu einem nachhaltigen Umgang mit der Natur in der Lage ist, wie in einer klimakollabierenden Welt die Natur zurückschlägt und warum in der Verlangsamung der Arbeit die Zukunft liegt. Darüber spreche ich mit Simon Schaub in der kommenden Stunde. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Ja, Simon, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Zum zweiten Mal. Hallo.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, nochmal hier sein zu dürfen.
Ja, ich freue mich auch sehr. Wir hatten ja beim letzten Mal über algorithmische Arbeitssteuerung und Proletarisierung oder Prekarisierung in dem Prozess gesprochen. Dieses Mal geht es um den Zusammenhang von Arbeit und ökologischer Krise, denn dazu hast du in einem Buch geschrieben, Simon. Und du sagst darin, wenn wir die ökologische Krise, darunter auch die Klimakrise, aber zum Beispiel auch die Biodiversitätskrise, wenn wir die alle verstehen wollen und eindämmen wollen, dann müssen wir die Arbeitswelt verstehen, genauer wie Arbeit im Kapitalismus organisiert ist und wie sie da in Beziehung zur Natur steht, ja, vor allem durch ihre Beherrschung, Nutzbarmachung oder ihren Verschleiß. Simon, wenn wir die dominanten Deutungen zur Klimakrise uns anschauen, dann kommt da der Kapitalismus, glaube ich, kaum vor oder gar nicht vor, sei es irgendwie in der Wissenschaft, ja, also wenn wir uns so diese Weltklimaratsberichte anschauen, sei es auch in der Diplomatie oder sei es auch so im Alltagsverstand oder in den öffentlichen Debatten, ne? Wie nimmst du diese Leerstelle da wahr im Umgang mit der ökologischen Krise? Und warum ist es aus deiner Sicht so wichtig, dass wir die Arbeit im Allgemeinen, aber auch die Lohnarbeit im Kapitalismus da ins Zentrum von Klimapolitik und Umweltpolitik stellen?
Ja, also da gibt es auf jeden Fall eine große Sperre, obwohl das ja relativ offensichtlich ist, dass es einen starken Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Klimakrise gibt, allein schon aufgrund des Zusammenhangs des notwendigen Wirtschaftswachstums mit Ressourcenverbrauch. Aber ja, es ist ja auch naheliegend, wenn man sich anschaut, wie zentral der Kapitalismus für unsere Herrschaftsverhältnisse ist, dass das etwas ist, was jetzt gerade von mächtigen Akteuren nicht so sehr thematisiert wird. Aber auch in der kritischen Diskussion ist es so, dass Arbeit eigentlich überraschend wenig diskutiert wird. Ganz oft ist der Fokus sowohl in der Mainstream-Diskussion als auch in der kritisch-linken Diskussion auf Konsum. Aber selbst wenn man quasi von einer fiktionalen Trennung von Konsum und Produktion ausgeht, ist es ja so, dass die absolute Mehrheit der Emissionen im Bereich der Arbeitswelt stattfindet und auch alle Produkte, die irgendwo konsumiert werden, müssen ja zuvor produziert werden und dort fallen sehr, sehr viele umweltrelevante Entscheidungen, ich würde sagen sogar die allermeisten umweltrelevanten Entscheidungen. Und das wird aber ausgeblendet, wenn man diesen starken Konsumfokus hat. Und genau das möchte ich mit meinem Buch tun, also die Arbeitswelt in ihrer ökologischen Dimension zu politisieren. Das ist das zentrale Anliegen des Buches.
Ja, spannend. Lass mal genau nochmal darauf ein bisschen tiefer eingehen, wenn du sagst, dass auch in den kritischen Diskussionen, ja, selbst in der Linken, dann ein starker Fokus auf Konsum ist. Ich glaube, wir haben das ja jetzt auch im Zuge der Klimaproteste erlebt, dass auch die Ungleichheit als Treiber der Klimakrise zumindest ein bisschen mehr ins Bewusstsein gerückt ist. Ja, also da gibt es zum Beispiel diese ökologische Ungleichheitsforschung, die sich da in den vergangenen Jahren etabliert hat. Ich glaube, wir kennen alle diese Oxfam-Berichte, die da einmal pro Jahr so rauskommen und dann routiniert wird in den Überschriften getitelt, 1% der Weltbevölkerung verbraucht so viel wie x% der Menschheit. Mhm. Und das zeigt so ein bisschen, dass wir nicht alle gleich verantwortlich und betroffen sind. Wir sitzen zwar alle im selben Boot, aber auf unterschiedlichen Decks. Die Reichen ganz oben mit ihren Yachten und Privatjets. Wir zwei irgendwo in der Mitte mit unserem Mittelschichtskonsum. Ja. Und ganz, ganz viele Menschen global gesehen ganz weit unten, da wo das Wasser auch schon an vielen Stellen reinkommt, ne? Genau, aber in dieser Rolle von Ungleichheit als Klimakrisentreiber, da geht's, wie du schon sagtest, eben vor allem um den Konsum oder Überkonsum dann auch etwa der westlichen Konsumgesellschaften und nicht um die Arbeit oder wer auch darüber bestimmt, wie gearbeitet wird, ne? Also kannst du vielleicht aus deiner Sicht nochmal sagen, was sind so wichtige Einsichten, die uns diese ökologische Ungleichheitsforschung und diese Kritik an Klassenungleichheit in der Klimakrise, die uns die eben liefern kann? Mhm. Und was sind aber auch dann Aspekte, die fehlen, gerade mit Blick auf die Arbeit?
Ja, also das hast du ja schon angesprochen. Also gerade diese Oxfam-Studien sind ein sehr schönes Beispiel dafür, wie die zentrale Metrik dieser Konsumfixierung, nämlich der CO2-Fußabdruck, durchaus Ungleichheit illustrieren kann. Also da geht es dann darum, dass wir, weil wir unterschiedlich reich sind, grundlegend unterschiedliche Möglichkeiten haben, die Welt zu zerstören. Also dass es einfach die allermeisten Menschen gar nicht haben, die Möglichkeit, selbst wenn sie es, wenn wir das mal absurderweise annehmen würden, wollen würden. Ja, also sie könnten es einfach nicht, weil sie nicht das Geld dazu haben. Und in diese Metrik des CO2-Fußabdrucks fließt aber eben einfach nur der Konsum ein, beziehungsweise es werden alle Emissionen kontrafaktisch in individuelle Konsumakte umberechnet. Das macht einerseits möglicherweise Sinn, um diese Reichtumsfragen in den Blick zu nehmen. Es zeigt zum Beispiel, dass allein der Überkonsum von 0,7% der Superreichen der Welt fast das komplette CO2-Budget der kommenden Jahre aufbrauchen würde, was der Welt noch verbleibt. Ja, also relativ dramatisch. Mhm. Es verschleiert aber auch ganz, ganz viel, nämlich die Verantwortung in der Produktion. Im Buch habe ich da das Beispiel, wenn man diesen CO2-Fußabdruck zugrunde legen würde als Bemessung der Verantwortlichkeit für die ökologische Krise, was es ja meistens sein soll, dann würde jetzt ein Manager von einem fossilen Konzern wie Shell oder BP, der jeden Tag in seiner Arbeit die fossile Infrastruktur ausbaut, aber mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt und möglicherweise nicht in Urlaub geht, weil er sowieso immer arbeitet, würde da sehr, sehr gut wegkommen. Und das ist natürlich ja sehr naheliegend, dass das eine grundlegend falsche Metrik ist, um das Problem in den Griff zu bekommen, sowohl intellektuell als auch politisch. Und das ist auch kein Zufall, weil man mittlerweile sehr genau weiß, dass dieses Projekt mit einer politischen Agenda von fossilen Konzernen verbunden ist und von den Konzernen BP insbesondere, aber auch von Shell finanziell extrem gefördert wurde. Also auch gerade diese Tools, wo man dann individuell seinen CO2-Fußabdruck berechnen kann und so weiter, wurden von diesen fossilen Konzernen sehr stark gefördert. Kann man jetzt denken, okay, ist erstmal paradox, weil das ja voraussetzt, dass man die Klimakrise als Problem anerkennt. Aber es hat eben auch eine ganz, ganz wichtige Verschleierungsfunktion, die tatsächlich für diese Konzerne zentral ist und die analog ist auch zu Strategien in anderen verbrecherischen, wenngleich nicht illegalen Industrien, wie zum Beispiel der Opioid-Industrie. Ja? Also da kann man bei dem großen Konzern Purdue Pharma, der hat das Medikament Oxycontin hergestellt, was ein absichtlich süchtig machendes Opioid ist, ein Schmerzmittel, was in den USA Millionen von Menschenleben gekostet hat. Mhm. Und da war es dann so, dass erstmal geleugnet wurde, dass das überhaupt irgendwie gefährlich und schädlich ist, ganz ähnlich wie in der fossilen Industrie auch. Und dann aber, nachdem es eben Millionen Tote gegeben hat, wurde anerkannt, dass es ein Problem gibt. Aber es wurde eben betont, dass das Problem ausschließlich auf der Konsumseite existiere. Und Purdue Pharma hat dann angefangen, ganz viel Geld zu investieren in Suchtprävention und so weiter. Und das haben sie getan, weil sie wussten, dass das nicht funktionieren wird. Weil sie wussten, dass ihr Oxycontin gezielt so fabriziert wird, dass es Sucht produziert. Und weil sie wussten, dass sie mittlerweile Institutionen geschaffen haben im medizinischen Apparat, die den PatientInnen dieses Medikament aufzwingt. Und ganz ähnlich ist es mit der Fossilindustrie auch. Das wird gefördert, diese Konsumfixierung, weil man weiß, dass das eigentliche Problem, die Quelle des Problems, nämlich die Frage von Politiken in der Produktionssphäre verschleiert. Und es baut eben auf einer Theorie auf, die sogenannte Theorie der Konsumentensouveränität, die behauptet, dass sozusagen die alleinige Verantwortlichkeit für negative Konsequenzen von ökonomischen Akten bei den Konsumenten liegt. Mhm. Was, wenn man es sich in dieser Klarheit veranschaulicht, relativ offensichtlich falsch ist, weil es ja vor dem Akt des Kaufs im Supermarkt ganz, ganz viele Entscheidungen gab bei jedem Produkt, wie es produziert wird, die damit nicht nur nicht sichtbar gemacht, sondern gezielt verschleiert werden. Und das ist sozusagen das, wogegen ich anschreiben möchte, weil die Arbeitswelt eben nicht nur ein Prozess der Herstellung von Gütern und Dienstleistungen ist, sondern selbst politischer Ort, wo ganz viel extrem wichtige Aushandlungen stattfinden, die unsere Gesellschaft zu weiten Teilen bestimmen und eben auch die ökologische Krise zu weiten Teilen hervorgebracht haben.
Hm. Ja, super wichtig, dieser Perspektivwechsel, nicht individueller Verzicht oder ethischer Konsum, ne, in der Nische bringen uns voran, sondern wir müssen ran an die Produktion und an die Lohnarbeit. Weniger arbeiten und weniger produzieren, das ist die einzige Option und ja, die unsichtbare Hand des Marktes wird das nicht richten. Das scheint mir nur mit Vergesellschaftung und demokratischer Planung öffentlichen Luxus zu gehen. Aber Simon, kannst du vielleicht nochmal verdeutlichen, so vielleicht gibt es da ja Zahlen. Du hast vorhin über die Emissionen in der Produktions- und Arbeitssphäre gesprochen. Wie groß ist denn der Treibhausgasausstoß in den Unternehmen jetzt im Verhältnis zu den Privathaushalten?
Ja, also es gibt da Zahlen dazu. Also in Deutschland sind das 2/3, die in der Arbeitssphäre emittiert werden. Aber das ist ja eine artifizielle Trennung. Also das sozusagen trennt dann zwischen den Emissionen, die nur in der Industrie passieren und welchen, die dann einfach den Haushalten zugerechnet werden. Aber das Problem ist ja, dass diese Trennung an sich schon problematisch ist, weil vollständig alles, was wir konsumieren, ja zuvor auch irgendwie durch Arbeit hergestellt wurde. Hm. Das heißt sozusagen, diese Zahlen sind selbst auch schon problematisch, würde ich sagen, weil sie sozusagen das eigentliche Ausmaß auch nicht wirklich greifbar machen. Man kann es sozusagen dann nochmal branchenmäßig aufschlüsseln, also in der Schweiz, wo ich forsche, ist es zum Beispiel so, dass die Bauindustrie alleine schon 25% der Schweizer CO2-Emissionen verursacht. Dadurch, dass einfach die Produktion von Zement extrem CO2-intensiv ist. Ja. Und das kann man für andere Industrien auch sehen. Aber das Problem ist eben, dass diese Metriken oder diese Trennung an sich hier schon Probleme mit produzieren.
Genau, ich wollte nur darauf hinaus. Ich glaube, es illustriert schon auch ein bisschen, dass dieses Narrativ, der Kunde ist König, was du vorhin schon auch angesprochen hast, ne? Beim Einkaufen haben wir die freie Wahl. Mhm. Und wir als Unternehmen, wir befriedigen ja nur eine Nachfrage, die halt da irgendwie da ist, ne? Das illustriert, glaube ich, dass der Blick dann drauf, wie der Emissionsausstoß in den Unternehmen ist, mit dem Wissen auch, dass natürlich da mit dem Ziel des Gewinns produziert wird und auch erst eine Nachfrage geschaffen wird. Und zum Beispiel eine Nachfrage nach Statuskonsum,
ja.
Also nach großen Autos, nach individuellem Verkehr etwa.
Ja.
Und dass diese Entscheidungen eben undemokratisch getroffen werden. Ne? Und dass es dann auch darum gehen muss, diese Entscheidungen zu demokratisieren. Ich glaube, das illustriert das schon ganz gut, dann eben mal den Blick darauf zu wenden, was eigentlich in der Industrie ja emittiert wird, oder?
Ja, aber wenn ich da noch kurz ergänzen darf, also diese Perspektive heißt natürlich nicht, dass der absurde Überkonsum im globalen Norden unproblematisch sei. Ja, das soll damit überhaupt nicht gesagt werden, sondern was ich betonen möchte, ist, dass der eben inhärent zusammenhängt mit Dynamiken in der Produktionssphäre. Hm. Das kann man sich ganz gut veranschaulichen anhand der Hühnermast. Da gab es nach dem Zweiten Weltkrieg in den 60er Jahren eine extreme Produktivitätsexplosion, weil man plötzlich vor allem durch den Einsatz fossiler Energien die Produktivität extrem steigern konnte. Und dann gab es aber zu wenig Konsum von Hühnerfleisch. Man konnte das Hühnerfleisch einfach nicht verkaufen. Und dann hat man eine riesige Armada geschaffen von ProduktdesignerInnen, Werbefachleuten und so weiter, die dann überhaupt erst neue Produkte entworfen haben, wie zum Beispiel hühnerfleischbasiertes Katzenfutter oder Caesar Salads oder Chicken Nuggets, um sozusagen diese Überschussproduktion danach loszuwerden. Also hier sieht man sozusagen den engen Zusammenhang zwischen diesen beiden Sphären und die Problematik dieser fiktionalen Trennung dazwischen, beziehungsweise insbesondere der Illusion der Konsumentensouveränität.
Ja, Bedürfnisse, Konsum im Kapitalismus ist nicht unschuldig, der wird auch geschaffen. Wenn wir jetzt mal die Organisation der Arbeit heute in den Blick nehmen, dann sehen wir, dass zumindest im globalen Norden, also bei uns zum Beispiel im reichen Deutschland, aber auch in der reichen Schweiz, dass da von Kapitalseite und von der Politik auch eine ökologische Transformation in einem gewissen Umfang angestoßen wird. Stichwort grünes Wachstum, Dekarbonisierung der Wirtschaft. Ja. Das verändert natürlich auch die Arbeit, ja. Also wir sehen ja zum Beispiel die Transformationskonflikte, die damit auch einhergehen, ne? Dass zum Beispiel fossile Jobs in der Lausitz etwa wegfallen, ne? Und neue Jobs entstehen in der Solarbranche etwa. Gleichzeitig sehen wir natürlich global gesehen keine ausreichende Entkopplung von Wachstum und Ressourcenverbrauch. Also wenn du drauf schaust auf dieses ökologische Modernisierungsprojekt des grünen Kapitalismus, der ja auch die Arbeit nicht unberührt lässt und die Arbeit verändert, inwiefern wird da das mit Blick auf die ökologische Krise und ihre Bearbeitung das eigentliche Problem der Arbeit im Kapitalismus dann vielleicht verdrängt oder aufgeschoben? Also inwiefern ist das unzureichend, was wir da erleben?
Ja, dass das unzureichend ist, ist ja eigentlich klar. Also das wissen, glaube ich, auch eigentlich alle, die sich ernsthaft damit beschäftigen. Es gibt quasi keine Studie, die bislang eine absolute Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcendurchsatz nachweisen konnte. Das Postulat, dass das möglich sei, ist einfach Wunschdenken. Also das ist relativ klar auch dokumentiert. Aber ehrlich gesagt scheint es mir so ein bisschen verfrüht von einem grünen Kapitalismus zu sprechen, weil wir immer noch einen Wachstum der fossilen Infrastruktur haben. Immer noch ist es so, dass selbst die angekündigten Investments der Energiekonzerne in regenerative Energie zurückgerufen werden. Hatten wir jetzt erst wieder eine große Welle davon, dass das angekündigte Investment dann wieder zurückgenommen wurde, einfach weil es nicht profitabel ist, weil es viel profitabler ist, in die fossile Infrastruktur zu investieren. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt nämlich nicht nur, dass sozusagen jetzt weiterhin fossile Energie genutzt wird, sondern dass die Konzerne, die das machen, sich sicher sind, dass sie in den kommenden Jahrzehnten damit immer noch sehr große Gewinne machen können. Das heißt also sozusagen, das ist eine Zukunftssicherheit, die zumindest auf Seiten dieser Konzerne da ist, die eigentlich die Rede von einem grünen Kapitalismus etwas naiv erscheinen lässt. Also abgesehen davon, dass er selbst natürlich ein Widerspruch in sich ist, scheint mir das wirklich verfrüht. Und selbst die zentralen Institutionen des grünen Kapitalismus, wie zum Beispiel die COP-Gipfel, sind ja mittlerweile eher zu einer Handelsmesse zum Abschluss von fossilen Deals geworden. Ja, also der letzte COP wurde von dem CEO von einem der größten fossilen Konzerne der Welt organisiert, nämlich Sultan Al-Jaber, der auf dem COP-Gipfel selbst sagt, dass ein fossiles Phase-Out gar nicht notwendig sei.
Ja, wir haben ja bald diese Carbon-Capture-Technologien, ne, die uns retten werden.
Not. Ja, genau. Also das heißt sozusagen, ich halte das für verfrüht, hier von einem grünen Kapitalismus zu reden. Wir haben es immer noch mit einem fossilen Kapitalismus zu tun. Und hier ist insbesondere indikativ, dass eben das Investment hier in diese Infrastrukturen immer noch wächst. Das heißt aber nicht, dass in der Arbeitswelt keine Transformation stattfinden würde, also dass nicht auf die Klimakrise reagiert würde. Da wird sehr stark reagiert. Was wir haben, ist aber eben Climate Adaptation statt Mitigation. Das heißt also eine Anpassung an den Klimawandel anstatt Klimaschutz. Das kann man an der Schweizer Baubranche, die ich gerade schon kurz erwähnt habe, sehr schön illustrieren. Dann muss man aber noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, weil Bauen heute quasi synonym ist mit Stahlbeton als Baumethode. Und Stahlbeton wurde eingeführt, um einerseits das Bauen billiger zu machen, weil man dadurch die Arbeit dequalifizieren konnte. Also man konnte die Arbeit von qualifizierten Steinmetzen und Maurern ersetzen durch eine gering qualifizierte Arbeit, die im Wesentlichen Beton in flüssiger Form in Förmchen gießt und danach stehen die Mauern schon da, wie sie sein sollen. Das heißt, das ist wesentlich billiger. Ja. Dann ist es aber auch so, dass die Rohstoffe, die dort benutzt werden, viel billiger sind, weil nämlich keine hochwertigen Steine mehr benötigt werden, sondern Sand, der sprichwörtlich fast überall vorhanden ist. Und im Buch benutze ich dafür den Begriff der doppelten Nutzbarmachung von Arbeit und Natur. Also das ist nicht nur beim Beton so, sondern bei ganz vielen Rationalisierungssprüngen in der Arbeitswelt ist es so, dass sie eben gleichzeitig eine Nutzbarmachung von Arbeitskraft, eine ökonomische Nutzbarmachung von Arbeitskraft sind und von Natur. Mhm. Und hier sieht man aber dann auch gleichzeitig noch, dass das eben auch drastische ökologische Konsequenzen hat. Also Sand ist mittlerweile mit Abstand die am stärksten abgebaute Ressource der Welt und es ist eben auch ein großer Anteil der CO2-Emissionen, global ungefähr 8% der CO2-Emissionen und trägt damit auch entscheidend zum Klimawandel bei. Jetzt ist die Baubranche aber selbst auch eine der am stärksten betroffenen Branchen vom Klimawandel, weil es sich eben um Arbeit im Freien handelt und die sehr stark Wetter und Hitze ausgesetzt ist. Und das verzögert ganz, ganz viele Bauprojekte. Und konkret ist der Schweizer Arbeitgeberverband, der Baumeisterverband in der Branche, geht davon aus, dass es in den kommenden Jahren 25 Schlechtwettertage, also an denen man nicht arbeiten kann, aufgrund von Klimawandel geben wird. Das ist ein massiver Produktivitätsverlust. Mhm. Und als Reaktion setzen sie sich aber nicht für einen grünen Kapitalismus ein, sondern was sie tun, ist einerseits eine Verdichtung der Arbeit und der Logistik durch Digitalisierung. Das ist die erste Anpassungsmaßnahme. Und die zweite ist eine Offensive der Ausweitung der Arbeitszeit gewesen. Sie haben dann gesagt, wenn wir jetzt viel weniger produktiv sind, müssen wir dafür länger arbeiten. Also haben sie gesagt, die Bauarbeiter müssen ab jetzt 58 Stunden pro Woche arbeiten. Mhm. Und das ist natürlich auf großen Widerstand gestoßen. Es gab dann auch einen Streik, aber das zeigt sehr schön sozusagen, wie hier quasi die Anpassung an den Klimawandel, den Klimaschutz ersetzt und aber auch wie die Nutzbarmachung der Natur, die eigentlich die Produktivität steigern soll, sich selbst unterminiert und dann eben wieder zurückwirkt auf die Arbeitswelt.
Ja, wie die Natur zurückschlägt, da wollen wir nachher noch drüber sprechen. Aber weil du gerade von der Baubranche es hattest, Simon, ich fand es spannend bei dir zu lesen, dass in Bezug auf die ökologischen Schäden in der Baubranche, aber auch die Ausbeutung der Arbeiter dort, dass hier in den Konflikten ein ökologischer Eigensinn nennst du es, dass da ein ökologischer Eigensinn bei den ArbeiterInnen durchscheint. Mhm. Das fand ich interessant, weil diesem proletarischen Milieu wird ja oft auch nachgesagt, dass die Umwelt und Klimaschutz negativ gegenüberstehen, also eben keinen Sinn fürs Ökologische haben. Du sagst jetzt aber, Simon, dass in der konkreten Erfahrung der Leute auf dem Bau, also der Erfahrung mit der Vernutzung von Menschen, der Ausbeutung, aber auch der Erfahrung mit der Vernutzung der Natur, zum Beispiel durch Versiegelung, ne, dass da mögliche Anschlusspunkte sind auch für Degrowth-Forderungen oder auch für ökosozialistische Forderungen. Also etwa das Ende von neuen Straßenbauprojekten oder auch eine ökosozialistische Wohnungspolitik, in der mehr umverteilt wird Wohnraum, als immer nur neu zu bauen, neu zu bauen, neu zu bauen. Also kannst du das vielleicht mal erläutern? Was meinst du mit ökologischer Eigensinn?
Ja, der Begriff des ökologischen Eigensinns verweist darauf, dass der Arbeitsprozess selbst aus Sicht der Beschäftigten eine starke ökologische Komponente hat, die unmittelbar relevant ist im Arbeitsprozess. Also man hat in der Arbeitssoziologie, redet man sehr viel über die Aneignung der Arbeitsumgebung. Damit wird aber allermeistens eine technische Arbeitsumgebung gemeint. Und gleichzeitig ist aber bei ganz vielen Arbeitsweisen auch eine natürliche Arbeitsumwelt extrem relevant. In der Baubranche ist das zum Beispiel das Wetter. Also hier brauchen die Beschäftigten gewissermaßen eine Art verkörpertes Umweltwissen, um den Job überhaupt machen zu können. Weil man zum Beispiel einschätzen muss, wie die Wetterlage ist und wie sie sich entwickeln wird, um mit dem Beton überhaupt richtig arbeiten zu können, ja, weil der dann sonst zu schnell oder zu langsam hart wird und so weiter. Und das heißt aber gleichzeitig auch, dass hier sozusagen eine überraschend starke Verbindung zu ökologischen Fragen zu finden ist. Wir haben hier auch sehr viele Interviews geführt mit Bauarbeitern, aber auch mit Leuten in anderen Branchen, die oft quasi als Umweltfeinde dastehen in der klassischen Meinungsforschung. Und wenn man das quasi einfach nur anhand ihrer Einstellung zur Klimawissenschaft bemisst, das ist ja das, wie Umweltbewusstsein oft gemessen wird, ist das auch so. Aber auf der anderen Seite sieht man, dass gerade im Arbeitsprozess eine starke ökologische Kritik und ein Bewusstsein über die Schädlichkeit des Arbeitsprozesses herrscht. Also dass zum Beispiel bei ganz vielen von den Bauarbeitern ein großes Bewusstsein über die Schädlichkeit von Bodenversiegelung dadurch entsteht, dass man selbst sieht, wie zum Beispiel Eidechsen dann dort verschwinden oder ähnliches. Mhm. Das wird also von vielen angesprochen. Aber eben immer in Verbindung mit der Arbeitswelt und ihren spezifischen Konflikten. Und das ist da ganz oft dann die Frage der Leistungssteigerung. Also dass man, habe ich ja gerade schon kurz angesprochen, eben jetzt auch gerade in Antwort auf den Klimawandel immer weitere Leistungsverdichtungen im Zusammenhang zum Beispiel mit Digitalisierung hat. Und dann ist das Argument ganz oft, dass sozusagen parallelisiert wird zwischen der Vernutzung des eigenen Körpers und der Vernutzung der Natur. Und das ist überraschend anschlussfähig an relativ radikale ökologische Kritiken wie Degrowth zum Beispiel, dass dann gesagt wird, ja, wir bauen einfach zu viel. Wir müssten sozusagen einfach weniger bauen. Hm. Und hier würde ich sagen, ist das Leiden an der Leistungssteigerung ein ganz wichtiger Hebel, wo man ansetzen kann, auch für Bündnisse. Und wo sozusagen die ökologische Dimension ganz oft ausgeblendet wird. Also, die ist eben da, weil hier sozusagen ein unmittelbares körperliches Leiden an der Wachstumsmaxime quasi diagnostiziert werden kann.
Ja. Ist vielleicht im Keim schon die Basis für Ökosozialismus, dieses Leiden an Überausbeutung und Leiden an der zerstörerischen Wirkung der eigenen Arbeit, oder ist das zu viel gesagt?
Also das ist halt ein Potenzial, ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das alles sozusagen proto-ökologisch ist. Da gibt es auch sehr viele Barrieren, dass das politisiert wird. Aber das Leiden ist auf jeden Fall sehr, sehr weit verbreitet. Es gibt aber sozusagen Faktoren, die dem entgegenstehen, die im Kapitalismus sehr stark ausgeprägt sind, nämlich die Identifikation mit der eigenen Nutzbarmachung, weil sozusagen die ökonomische Nützlichkeit das zentrale Merkmal ist, was uns im Kapitalismus als Individuen Wert gibt. Mhm. Und deswegen ist für die allermeisten von uns die Angst vor Nutzlosigkeit extrem groß. Und dann kommt es dazu, und das können wir in den Interviews auch ganz gut sehen, zu einer paradoxen Identifikation. Also sozusagen einerseits leidet man ganz stark unter dieser Leistungssteigerung, aber andererseits gibt es auch einen Stolz, der daraus erwächst, und dann eine Angst, diese Nützlichkeit zu verlieren. Und die bezieht sich tragischerweise auch auf eine Angst vor der Dekarbonisierung, weil es ja gerade die fossile Energie ist, die diese hohe Produktivität der Arbeit ermöglicht. Also sozusagen ganz einfach ist es nicht, und es gibt sozusagen keinen notwendigen Working-Class-Environmentalism in diesem Sinn. Aber die Potenziale sind ganz konkret da und sind noch viel zu wenig politisch ausgeschöpft worden. Mhm.
Ja, du sprichst in deinem Buch auch in den Abschlusskapiteln von einem lustvollen Umgang mit der Nichtnützigkeit, den wir finden müssen. Da können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen, was das bedeutet. Ich würde gerne, Simon, nochmal mit dir einen Schritt zurück machen und genau über dein Buch sprechen. Stoffwechselpolitik, Arbeit, Natur und die Zukunft des Planeten heißt es. Und genau, das hatten wir schon gesagt, darin untersuchst du den Zusammenhang von ökologischer Krise und Arbeit im fossilen Kapitalismus. Und genau, das gibt uns vielleicht auch ein bisschen Einsichten, was es braucht, um die Erderwärmung zumindest zu verlangsamen. Was auch ganz spannend ist, du zeichnest da auch historisch nach, wie Industriearbeit und fossiler Kapitalismus überhaupt entstanden sind und wie sich die Arbeit dann auch bis heute hin transformiert hat. Da würde ich auch gerne noch mit dir gleich drüber sprechen, aber lass uns zunächst vielleicht nochmal über ein paar Grundlagen, ein paar begriffliche Grundlagen sprechen. Denn Stoffwechsel und Stoffwechselpolitik, das ist jetzt vielleicht auch nicht jedem unserer ZuhörerInnen bekannt, was damit eigentlich gemeint ist und wie das im Kontext deiner Analysen zur Arbeitswelt steht. Und auch die Begriffe Natur und Arbeit sind ja, ja umkämpft. Also vielleicht fangen wir mal an mit dem Begriff Natur. Was ist überhaupt unter Natur zu verstehen? Und was legst du da für ein Verständnis zugrunde?
Ja, das ist natürlich ein extrem schwieriger Begriff, weil damit auch historisch sehr viel Unsinn getrieben wurde. Also es gibt ja diese romantische Ideologie, dass Natur quasi das ist, was unberührt ist oder was einfach unveränderlich ist. Und damit wurde sehr viel Herrschaftslegitimation betrieben im Sinne von bestimmte Herrschaftsstrukturen sind einfach quasi Natur gegeben oder es wurde legitimiert, dass man quasi alles, was man als Natur bezeichnet, sozusagen einfach aneignen kann. Viele sagen dann deshalb, man müsste den Naturbegriff generell aufgeben. Das halte ich für einen schweren Fehler, weil gerade sozusagen das Anerkennen der Andersartigkeit und der Autonomie der Natur ganz, ganz wichtig ist, um die ökologische Krise zu verstehen. Mhm. Aber sozusagen vor diesem Hintergrund sozusagen der Problematik des Naturbegriffs würde ich sagen, müssen wir uns darauf begrenzen, von einem negativen Naturbegriff auszugehen, wenn wir überhaupt diesen Begriff verwenden wollen. Und ein negativer Naturbegriff würde dann all diejenigen Dinge umfassen, die nicht von Menschen geschaffen und kontrolliert werden, das aber nicht fassen sozusagen als eine Trennung zwischen verschiedenen Objekten, also zum Beispiel dem natürlichen Baum hier und dem künstlichen Auto dort, sondern dass diese Grenze durch die Dinge hindurch verläuft. Und unsere eigenen Körper sind da ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil natürlich unsere Körper in ihrem Aussehen ganz stark kulturell bestimmt sind. Gleichzeitig sind sie aber auch Naturelemente, was wir fast jeden Tag selbst spüren, nämlich dann, wenn sie nicht so funktionieren oder nicht das tun, was wir wollen, wenn wir nicht so aussehen, wie wir es gerne hätten, wenn wir krank werden und so weiter, spüren wir sozusagen diese Naturhaftigkeit unserer Körper sehr deutlich. Sozusagen dieser negative Begriff scheint mir sozusagen gerade deshalb wichtig, weil er gegen die Fiktion einer kompletten Kontrolle über Natur in Anschlag gebracht werden kann. Also das ist ja sozusagen eine der Grundfiktionen der Moderne, dass es quasi eigentlich keine Natur mehr gibt, sondern dass das alles von uns geschaffen ist und wir damit auch alles kontrollieren können. Die ökologische Krise zeigt ja aber sehr, sehr deutlich, dass das eben nicht der Fall ist, sondern dass es hier zu Rückwirkungen kommt, relativ dramatischer Art, die sogar, man kann sogar so weit gehen, dass je weiter diese Eingriffe in die Natur gehen, desto stärker wird quasi auch die Naturhaftigkeit bzw. die Autonomie der Natur sichtbar, eben auf tragische Weise in den ökologischen Krisen. Und diese Wirkmächtigkeit ist eben auch eine historische Wirkmächtigkeit, weil sie die Entwicklung in der Geschichte der industrialisierten Arbeit ganz stark beeinflusst hat. Und das ist ein Kern meines Buches. Das mache ich dann an verschiedenen Fallstudien an den zentralen Stationen in der Geschichte der Arbeit konkret aus, wie man sich das vorzustellen hat, diese Wirkmächtigkeit.
Simon, du hast über die Fiktion der totalen Kontrolle über die Natur gesprochen. Ich denke, auch heute ist die Vorstellung, die ökologische Krise ließe sich durch Technologie lösen. Die ist weit verbreitet. Auch Linke etwa stehen nicht geschlossen für grünes Schrumpfen etwa. Da gibt es noch immer auch sehr technikoptimistische Positionen. Und historisch, das dürfen wir auch nicht vergessen, war der Staatssozialismus in Sachen Naturzerstörung sogar noch schlimmer als sein kapitalistischer Systemkonkurrent. Also vielleicht kannst du mal ein paar Takte dazu sagen, wo kommt dieser Optimismus der Beherrschung der Natur in der Linken historisch her? Und mich hätte mal interessiert, du nimmst ja Bezug auf Marx' Idee vom Stoffwechsel. Also das meint ja, wie der Mensch durch Arbeit mit der nichtmenschlichen Natur in Berührung kommt. Also wie hat er denn über das menschliche Naturverhältnis nachgedacht und wie kann uns das heute auch helfen, die ökologische Frage so ins Zentrum von emanzipatorischen Perspektiven zu stellen?
Ja, also ich würde sagen, dieser industrialistische Naturbegriff beziehungsweise dieser starke Fokus auf die Unterwerfung der Natur ist ein ganz spezifischer Naturbegriff, den man auch nicht so verallgemeinern kann. Also weder auf die Linke noch auf die ArbeiterInnenbewegung, sondern das ist, würde ich sagen, ein spezifisch bolschewistischer Zugang, der auch auf einer verzerrenden Lektüre von Marx aufbaut. Und wenn man sich den marxischen Naturbegriff anschaut, wo der Begriff des Stoffwechsels ganz zentral ist, der gibt so ein Verständnis meines Erachtens nicht her. Auch wenn es natürlich sehr prometheanische Passagen bei Marx gibt, also technikpositive Passagen, ist sozusagen das Grundverständnis bei Marx so, dass also der Begriff des Stoffwechsels ist bei ihm sozusagen hier zentral, weil Marx sagt, dass der Arbeitsprozess sozusagen den Stoffwechsel zwischen der Gesellschaft und der nichtmenschlichen Natur darstellt und dass in diesem Arbeitsprozess aber die Natur auf sich selbst zurückwirkt, weil Marx den menschlichen Körper als Teil der Natur konzipiert. Und das macht diesen Begriff für mich eben auch so so spannend. Weil er genau quasi die Trennung in der Einheit zwischen Natur und Gesellschaft greifbar macht. Also Natur und Gesellschaft sind weder dasselbe, noch sind sie ontologisch gegensätzlich oder getrennt, sondern es ist sozusagen eben beides. Und deswegen ist dieser Begriff auch nützlich, um so ein bisschen Brücken zu schlagen zwischen vielleicht etwas verfeindeten linken Positionen, die sich eben in diese Lager positionieren. Und das versuche ich auch hier. Aber wenn man schon die frühe kritische Theorie anschaut, wurde ja auch dieses rein instrumentelle Naturverhältnis schon sehr harsch kritisiert. Und die kritische Theorie hat immer darauf verwiesen, dass die Idee der Naturverherrschung zutiefst verbunden ist mit der Idee der Beherrschung von anderen Menschen. Und Horkheimer und Adorno gehen sogar so weit, dass sie sagen, dass die Leugnung der Autonomie der Natur eigentlich die Grundlage aller Ideologie ist. Also sowohl der religiösen Ideologie, des Mythos, wo wir zu Göttern beten, um die Natur zu kontrollieren, als auch der Ideologie der Aufklärung, wo wir glauben, dass wir durch Wissenschaft die Natur unterwerfen können. Und ich würde eben dem gegenüber sagen, dass man die Autonomie der Natur in ihrer Wirksamkeit anerkennen muss, ohne sie selbst zu fetischisieren. Also Natur ist natürlich kein Akteur. Natur handelt nicht, zumindest nicht im vergleichbaren Sinne wie Menschen, weil sie keine Strategie und schon gar keine moralische Erwägung verfolgt. Und deswegen wäre auch quasi nur aus einer dezidiert menschenfeindlichen Perspektive ist möglich, davon auszugehen, dass diese Wirkmächtigkeit der Natur selbst irgendwie einen befreienden Charakter hat, weil es ja tragischerweise so ist, dass die Naturkatastrophen immer genau jene am heftigsten treffen, die am wenigsten für die ökologische Krise verantwortlich sind. We'll be right back.
Lieben, Dissens braucht dringend euren Support, denn ich kann nur für alle da draußen kostenlos, werbefrei und unabhängig senden, dank meiner Fördermitglieder. Es sind gerade mehr als 1200 Leute, die monatlich mit einer Spende Dissens am Laufen halten. Das klingt viel, aber es braucht tatsächlich noch ein paar Leute mehr, um die Zukunft von Dissens auch zu sichern. Wenn dir dieser Podcast hier gefällt und du es dir leisten kannst, dann werde jetzt Fördermitglied. Du finanzierst damit meine Arbeit am Podcast und auch die Arbeit der Was-Tun-Crew um Inken und Valentin. Die unterstützen wir ja mittlerweile auch. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken ja auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Dieses Mal gibt's eine Ausgabe von Stoffwechselpolitik von Simon Schaub zu gewinnen. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, findest du natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit dem Soziologen Simon Schaub von der Uni Basel. Ja, ich muss bei dem, was du zu Marx und Stoffwechsel gesagt hast, auch an Kohai Saitos Buch Systemsturz denken. Das hat mich ja nachhaltig auch beeindruckt. Da zeigt er nämlich, wie sich Marx von einem produktivistischen und auch eurozentristischen Denken losgelöst hat und wie zentral am Ende für Marx auch die Frage der ökologischen Krise im Kapitalismus war. Das heißt dann so schön dort Riss im Stoffwechsel. Ja, und diesen Riss zu kitten, ich glaube, das wird immer mehr Leuten klar, das ist im Kapitalismus nicht möglich. Dafür braucht System Change, also Degrowth-Kommunismus ist das dann bei Kohai Saito, aber ich denke auch die Debatten um eine ökologische Kriegswirtschaft, wie von Ulrike Herrmann angeregt oder Ökosozialismus, Klaus Dörre etwa, ne, das ist auch spannend oder auch ökofeministische Debatten. Lass aber nochmal, Simon, über die Wirkmächtigkeit der Natur sprechen, wie du es genannt hast. Ne? Also die sehen wir ja etwa in der Zunahme von Extremwettern, klimabedingten Extremwettern, die viele Menschenleben kosten, aber die auch die Arbeit massiv verändern. Vielleicht kannst du nochmal sagen, warum es dir wichtig ist, diese Nutzbarmachung von Natur und dann auch wie Natur zurückschlägt. Warum ist es wichtig, dass wir da ein Augenmerk drauf legen?
Ja, also so ein bisschen habe ich es ja gerade schon aus der Perspektive der kritischen Theorie angesprochen. Das ist aus einer emanzipatorischen Perspektive deshalb wichtig, weil man die Idee der Naturbeherrschung nicht trennen kann von der Idee der Menschenbeherrschung. Das ist inhärent verwoben. Und hier kann man eigentlich das Konzept der Subsumption der Arbeit unter das Kapital, was in der marxistischen Theoriebildung relativ zentral ist, zu großen Teilen analog setzen mit der Subsumption der Natur. Was ist mit diesen Begriffen gemeint? Bei Marx heißt diese Subsumption der Arbeit unter das Kapital zunächst mal, dass die Arbeit warenförmig organisiert wird, also sozusagen Arbeitskraft verkauft wird und dann aber auch der Form nach angepasst wird an die Bedürfnisse des Kapitals. Das heißt also, dass sie in kleine Schritte zerlegt wird, repetitiv organisiert wird mit Fließband und so weiter, technisiert wird, um sozusagen hier möglichst hohe Profite abzuwerfen. Das heißt sozusagen, der konkrete Inhalt der Arbeit wird auch verändert. Gleichzeitig ist es aber so, und das ist dann sozusagen das politische Moment von Marx' Konzept, dass diese Subsumption nie komplett gelingt, sondern dass immer eine Autonomie der Arbeit diagnostiziert wird, die zum Beispiel auch schon vorpolitisch sein kann, also dass einfach sozusagen, wenn die Arbeit immer weiter verdichtet wird, dass dann notwendigerweise Erschöpfung und Krankheit folgen und dadurch quasi die Autonomie der Arbeit zum Vorschein kommt. Aber, und das steht natürlich bei Marx im Zentrum, das hat auch eine politische Dimension, weil die Beschäftigten sich dann sozusagen gegen diese Verhältnisse wehren durch Streiks, Sabotage und so weiter. Das heißt, diese Subsumption gelingt nie komplett, sondern es gibt hier dann diese Autonomie der Arbeit, die dann, und das ist dann wichtig, selbst zurückwirkt auf die Entwicklung der Arbeitswelt. Also diese Streiks haben natürlich ganz zentral und Arbeitskämpfe haben ganz zentral dazu beigetragen, wie sich die Arbeitswelt konkret historisch entwickelt hat. Mhm. Und ganz ähnlich ist es, würde ich sagen, bei dem Naturverhältnis auch. Also die Subsumption von Natur unter das Kapital ist für die kapitalistische Akkumulation ganz genauso notwendig wie die Subsumption von Arbeit. Also nicht nur muss Natur in Privatbesitz überführt werden, sondern sie muss auch ihrer Form nach angepasst werden. Also die Natur liegt ja nicht einfach per se als Ressource vor, sondern Flüsse müssen zum Beispiel begradigt werden, Äcker müssen angelegt und kontinuierlich von Unkraut bereinigt werden, damit dort das wächst, was wir da haben wollen und so weiter. Und hier ist es aber auch so, dass quasi je weiter diese, ich würde es eben jetzt nicht als Subsumption, sondern als Nutzbarmachung bezeichnen, je weiter diese Nutzbarmachung voranschreitet, desto stärker wirkt eben dann die Autonomie der Natur auf die Arbeitswelt zurück. Also das Klimawandel und Corona sind da sozusagen die dramatischsten Beispiele, aber das kann man über die gesamte Geschichte der Arbeit beobachten. Mhm. Der zentrale Unterschied zwischen beiden ist natürlich, und das habe ich ja auch gerade schon betont, dass die Natur eben kein politischer Akteur ist. Das heißt, hier hat man es nicht mit einer emanzipatorischen Handlungsfähigkeit zu tun, sondern sozusagen mit einer Wirkmächtigkeit. Das muss man unterscheiden, weil man daran eben keine emanzipatorischen Hoffnungen knüpfen sollte.
Hm. Sieg der Natur über den Kapitalismus, so heißt der Untertitel von Saitos Buch, by the way. Ich glaube, das ist eher ein Übersetzungsfehler oder nur ein Ding in der deutschen Ausgabe, denn er geht natürlich davon aus, dass wir den Kapitalismus nur durch menschliches Handeln kollektiv dass wir ihn nur so überwinden können.
Genau, also das wäre wirklich eine dramatische Fetischisierung, von der ich mir auch kaum vorstellen kann, dass das Saito so vertreten würde.
Mhm. Genau, ich hatte schon erwähnt, du schaust auch eben historisch mit Beginn des Kapitalismus und vor allem auch der Industriearbeit, wie sich das Mensch-Natur-Verhältnis im Kapitalismus entwickelt hat, wie der Mensch die Natur verändert hat, aber wie auch die Natur dann wiederum die Arbeit verändert hat. Und das ist in deinem Buch ein Ritt eben von der Entstehung der Industriearbeit bis zur heutigen finanzialisierten Ökonomie. Du hast da schon den Zusammenhang von Finanzwirtschaft und Bauwirtschaft, also Betongold, angesprochen. Mhm. Das können wir hier natürlich auch gar nicht in Gänze nachzeichnen, wollen wir auch nicht, denn ich möchte natürlich auch alle Leute anhalten, in dein Buch reinzulesen. Aber Simon, doch zumindest kannst du uns mal vielleicht sagen, warum diese historische Perspektive und was waren vielleicht auch wichtige Wegmarken da in der Entwicklung des fossilen Kapitalismus, die auch ja für unser Verständnis der heutigen Konfliktlage oder der heutigen Krisenlage dann auch wichtig sind.
Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig, das jetzt so ganz allgemein zu sagen, weil das macht sozusagen rein quantitativ den ganz überwiegenden Teil des Buches aus. Also ich entwickle diese Begriffe, über die wir jetzt gesprochen haben, nicht so sehr aus abstrakt-theoretischen Überlegungen, sondern aus diesen historischen Fallstudien.
Lass uns gerne über ein paar reden, ja.
Ja, genau. Ich würde sozusagen das mal so ein bisschen skizzieren. Also ich glaube, dass man sozusagen den Zusammenhang zwischen Kohle und der Entstehung des Kapitalismus, dass der schon relativ bekannt ist. Und wem das nicht bekannt ist, der soll oder die sollte unbedingt in das grandiose Buch Fossil Capital von Andreas Malm reinschauen, wo das ganz toll rekonstruiert wird. Mhm. Ich würde sozusagen dann im nächsten Schritt anfangen, dass nämlich sozusagen nicht nur auf der Seite des Kapitals, sondern auch auf der Seite der ArbeiterInnenbewegung die materiellen Eigenschaften der Kohle extrem zentral waren, weil nämlich die der ArbeiterInnenbewegung zum ersten Mal einen großen Machthebel in die Hand gegeben haben, weil nämlich die kapitalistischen Ökonomien in fast ihrer Gänze dann von fossiler Energie abhängig waren, konnte man durch Streiks und Blockaden im Bereich der Kohlewirtschaft nicht nur einzelne Betriebe lahmlegen, sondern ganze Staaten. Und genau das war der Moment, wo man einen Bruch hatte zu einer großen ArbeiterInnenmacht, die erwirken konnte, dass man Staaten zwingen konnte, gesetzliche Regulationen der Arbeitswelt durchzusetzen. Also Begrenzung der Arbeitszeit, Gesundheitsvorschriften und so weiter. Mhm. Und dieser Machthebel ist sozusagen zu großen Teilen auf die materiellen Eigenschaften der Kohle zurückzuführen. Also nicht nur darauf, dass die Ökonomien davon abhängig waren, sondern auch, dass die Kohleproduktion aufgrund der Geologie immer durch Nadelöhre gehen musste, die man relativ leicht blockieren konnte und so weiter. Das heißt, hier hatte man einen großen Machthebel durch diese Natureigenschaften. Das ist aber natürlich aus heutiger Perspektive auch gleichzeitig ein sehr tragischer Machthebel, weil das natürlich uns heute vor die Frage stellt, was heute eigentlich Macht von unten für einen Hebel haben kann in einer postfossilen Ökonomie und das ist eine offene Frage, weil regenerative Energien hier keinen vergleichbaren Machthebel bieten, weil sie eben so dezentralisiert sind. Und man kann davon ausgehen, dass das auch ein Grund dafür ist, warum die manuelle Arbeit in der Branche der regenerativen Energie oft so schlecht bezahlt und prekär ist. Aber ich würde sozusagen nochmal, auch weil das für die aktuelle Debatte so wichtig ist, gerade vor dem Hintergrund der Bauernproteste, nochmal jetzt als zweites Schlaglicht den landwirtschaftlichen Stoffwechsel in den Blick nehmen wollen. Und der hat ganz wichtige Verbindungen auch zum Industriebereich, die ganz oft vergessen werden. Das war für mich zum Beispiel auch eine sehr brisante Erkenntnis, dass das Fließband als quasi prototypische Industrietechnologie nicht, wie ich immer dachte, bei Ford, also im Automobilhersteller, eingeführt wurde, sondern in den frühen Schlachtfabriken von Chicago.
Okay.
Und die wurden dort unter anderem deshalb eingeführt, weil man quasi in der Schlachtwirtschaft eine, wenn man so will, Naturschranke der Industrialisierung hatte. Also Industrialisierung wird ja gemacht, um Skaleneffekte zu erzielen, also sozusagen mit begrenztem Material- und Arbeitseinsatz möglichst viele identische Produkte herzustellen. Und das ist in der Schlachterei auf Grenzen gestoßen, weil wenn man sehr viele Tiere geschlachtet hat, sind die eben dann verschimmelt. Und das heißt, man musste sie sozusagen sehr schnell verarbeiten und hat dann deshalb das Fließband in diesen Fabriken eingeführt. Was dann aber dazu geführt hat, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter dort wiederum einen neuen Machthebel hatten, weil sie quasi diese Fließbänder sozusagen zum Stillstand gebracht haben, indem sie dann, da wird es dann ziemlich brutal, halt sehr viele Tiere geschlachtet haben und dann schon mit kurzen Unterbrechungen quasi zu großem ökonomischen Schaden führen konnten, weil dann eben diese Tierkadaver verschimmelt sind. Mhm. Und darauf, also auf diese Autonomie von Arbeit und Natur, haben dann die Unternehmen mit einer Expansion reagiert. Man hat dann Kühltechniken eingeführt, man musste Eis heranschaffen. Das wiederum hat eine weitere Expansion im Sinne von einem extrem weit verzweigten Eisenbahnnetzwerk mit Kühlwaggons und so weiter hervorgerufen, was dann wiederum durch Streiks unterbrochen werden konnte und so weiter. Also hier sieht man sozusagen die Wechselwirkung zwischen der Autonomie von Arbeit und Natur sehr schön. Mhm. Auch interessant ist hier, dass viele dieser Arbeiterinnen und Arbeiter oder fast alle Migrantinnen waren oder ehemalige Sklaven oder deren Nachkommen. Und das ist sozusagen dann in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts zu einem paradoxen, sozusagen, zu einer paradoxen Umkehrung gekommen, weil diese einer der größten Fleischkonzerne, der diese Industrialisierung da vorangetrieben hat, wurde dann von Greyhound, der Busgesellschaft, aufgekauft, deren Kerngeschäft davor war, Arbeitsmigrantinnen aus Südamerika unter anderem nach Chicago zu bringen. Also hier sozusagen eine paradoxe Pointe quasi. Mhm. Aber die starke Produktivitätssteigerung in diesen Schlachtfabriken und Fleischverarbeitungsfabriken hat natürlich auch die Nachfrage nach Viehproduktion sehr stark angetrieben. Und man hat dann eine große Produktivitätssteigerung auch in der Viehzucht gehabt. Zunächst mal dadurch, dass man in den USA die Prärien umgepflügt hat und zum Getreideanbau vor allem für Futtermittel benutzt hat, was dann eine massive ökologische Krise nach sich gezogen hat, nämlich den sogenannten Dust Bowl. Also dann kam es zu einer großen Bodenerosion und die Bodenfruchtbarkeit ging verloren. Es gab massive Sandstürme, die quasi fast die gesamten USA verdunkelt haben und nur zu einer riesigen Massenmigration, weil man dann dort nicht mehr arbeiten konnte. Und diese ökologische Krise wurde wiederum angegangen durch eine weitere Expansion, nämlich durch synthetischen Dünger, den man durch fossile Energie erzeugen konnte, um dann sozusagen die Bodenproduktivität wieder zu steigern. Das hat dann zu einer landwirtschaftlichen Produktivitätsexplosion geführt. Das heißt, man hat weniger landwirtschaftliche Arbeit gebraucht und diese freigewordene Arbeit ist dann wiederum in der Industrie, zum Beispiel in der Automobilproduktion, absorbiert worden. Hm. Das heißt also, man hat hier, was man aus der heutigen politischen Perspektive daraus lernen kann, einen ganz starken Zusammenhang zwischen dem landwirtschaftlichen Stoffwechsel mit der Natur und der Industrie, beziehungsweise der auch der, also quasi diese Produktivitätsexplosion in der Landwirtschaft ist eine Vorbedingung für die zweite Welle der Industrialisierung. Und man sieht auch an diesen Beispielen ganz eindrücklich, was ich als Paradox der Nutzbarmachung beschreiben würde, was auch den aktuellen Bauernprotesten zugrunde liegt. Also dass quasi gerade die Strategien der expansiven Nutzbarmachung, also der Einsatz von fossiler Energie und synthetischem Dünger, gerade die Produktivität unterminieren, die sie eigentlich steigern sollen. Und dann aber durch diese unterminierte Produktivität der weitere Einsatz von weiterem fossilem Kapital noch mehr geboten ist. Und das ist sozusagen ja auch die Tragik bei diesen Bauernprotesten, dass man hier eigentlich quasi als Resultat der ökologischen Krise ja sozusagen eine steigende Not der BäuerInnen hat, die sich aber eben auch in einer steigenden Abhängigkeit von fossiler Energie manifestiert, die ja eigentlich sozusagen als Ursache dieser Krise ausgemacht werden müsste, ja. Das war jetzt ein kurzer Ritt durch einen dieser Fälle. Es gibt noch mehrere dieser Fälle, aber dafür haben wir, glaube ich, nicht genügend Zeit jetzt.
Ja, nee, da möchte ich auch allen ans Herz legen, da in dein Buch reinzulegen. Ich meine, du zeichnest dann auch im Fordismus dann die Entstehung der Massenarbeit an, dann auch später die Ölkrise im Postfordismus, dann bis hin eben zum Neoliberalismus und der Finanzialisierung und wie ja die vermeintliche Immaterialisierung der Arbeit natürlich immer noch rückgebunden ist an die Vernutzung von Natur, ne? Also wie zum Beispiel eben im Zusammenhang von Finanzwirtschaft und Baubranche.
Ja.
Genau, lass uns den Bogen nochmal spannen dahin, wie diese Betrachtungen über das Mensch-Natur-Verhältnis, über den Stoffwechsel, auch seine Entwicklung und das hat ja auch ganz viel, wie du eben schon beschrieben hast, mit an das Stoßen von Grenzen. Der Kapitalismus stößt an Grenzen, zum Beispiel an ökologische Grenzen, denkt sich wieder was Neues aus, macht Natur wieder nutzbar. Dementsprechend tun sich wieder neue Grenzen auf. Ja, und wir erleben das jetzt gerade ja mit Blick auf die Extremwetter zum Beispiel, die dann auch am Ende der Landwirtschaft schaden und möglicherweise in der Zukunft sogar unsere Ernährung gefährden. Wenn wir da jetzt aber drauf schauen und nachdenken über eine nachhaltige Transformation der Arbeit, ja, die ja so dringend geboten ist, die aber auch gleichzeitig so schwierig ist, weil Wachstum und Teilhabe an Konsum durch Arbeit ja immer noch eine zentrale Säule im Kapitalismus ist. Arbeitsplätze und Wachstum, das hat Vorrang und auch mitunter bei Gewerkschaften sehen wir das ja, dass das umkämpft ist, ne? Was wäre da aus deiner Sicht geboten und wie kann jetzt vor allem dann auch dieser historische Blick dann da emanzipatorische Wege da aufzeigen?
Also ich denke, dazu müssen wir uns erstmal vergegenwärtigen, was sozusagen die ökologische Krise für eine politische Konstellation produziert. Und hier würde ich sagen, dass wir es eigentlich mit verschiedenen Spielarten von Politiken der Nutzlosigkeit zu tun haben. Also der Klimawandel und die breitere ökologische Krise unterminiert die Nützlichkeit von Boden, von anderen Natursegmenten, aber auch von menschlicher Arbeit. Also es gibt eine ganz konkrete Studie, die prognostiziert, dass in den kommenden Dekaden allein durch Hitze die menschliche Arbeitsproduktivität global um 18-25% zurückgehen wird.
Okay, krass.
Das heißt, wir haben es sozusagen mit einer de facto Nutzlosigkeit von Natur und Arbeit im ökonomischen Sinne zu tun. Darauf wird dann reagiert auf unterschiedliche Weise. Die dominante Weise ist eine Politik der Preisgabe, die sagt, Menschen und Natur, die sozusagen ökonomisch nutzlos sind, sind auch wertlos und können ihrem Schicksal überlassen werden. Da wird dann teilweise von Politiken des fossilen Faschismus gesprochen. Ich finde, das trifft es nicht, sondern man hat es eher mit einer zynischen Vernunft zu tun. Also man postuliert quasi einen Sachzwang dazu, zum Beispiel Braunkohleabbau auszuweiten oder das Asylrecht abzuschaffen und nimmt dann explizit mit Bedauern oder Bauchschmerzen, wie man heute sagen würde, die desaströsen Konsequenzen dessen bewusst in Kauf. Also man weiß das ja sozusagen, was das für Konsequenzen hat, dass das den Tod von sehr vielen Menschen bedeutet. Aber hier ist sozusagen das eine Politik der Nutzlosigkeit, die auf Preisgabe aufbaut. Und aber auch aus einer linken Perspektive, wenn wir sozusagen ganz hoch einsteigen für eine Vision von der befreiten Gesellschaft, hat das ganz wichtige Implikationen, weil gerade sozialistische und marxistische Perspektiven sich die befreite Gesellschaft vor allem oft als Gesellschaft des Überflusses vorgestellt haben. Und da muss man sozusagen zumindest einen neuen Begriff von Überfluss sich überlegen, weil wir hier sozusagen mit dieser de facto Nutzlosigkeit rechnen müssen. Das heißt, ganz viel Energie und auch politische Auseinandersetzungen auch in einer sozusagen maximal freien Gesellschaft müssten darauf aufgewendet werden. Sorgearbeit für physisch und psychisch versehrte Menschen zu leisten, aber auch extrem viel Arbeit zu investieren, um auf eine verhältnismäßig nachhaltige Weise dem Boden das zu entlocken, was wir zum Leben brauchen, weil sozusagen die Landwirtschaft, wenn sie nachhaltig betrieben wird, einfach viel mehr Arbeit braucht und das aber auch auf immer weniger Fläche überhaupt möglich sein wird. Und dann scheint mir, wenn wir ins Hier und Jetzt sozusagen abbiegen, wichtig, dass man nicht einen rein negativen Zugang zu dieser Nutzlosigkeit hat, die mit der wir es de facto zu tun haben, sondern dass wir eine Perspektive entwickeln, die ich als lustvolle Nutzlosigkeit bezeichnen würde. Also dass man sozusagen die Nutzlosigkeit im ökonomischen Sinne nicht als Zumutung, sondern als Befreiung sieht. Also sozusagen als Zugewinn an Freiheit, als Zurückdrängung der Logik der Arbeit aus unserem Leben. Also dass man das sozusagen nicht als Sparmaßnahme, sondern als Lustgewinn sieht. Und das ist auch kein rhetorischer Trick, sondern das wäre sozusagen eine ernsthafte Emanzipationsbewegung. Und für ganz konkrete Politiken im Hier und Jetzt habe ich ja schon erwähnt, dass mir ganz wichtig zu sein scheint, dass man an dem, also jetzt in Bezug auf die Arbeitswelt, das ist ja das, womit ich mich hier beschäftige, an den konkreten Leidenserfahrungen mit der Leistungssteigerung, dass man sich, dass man das zum Ausgangspunkt nimmt. Das scheint mir extrem wichtig, weil in quasi allen Arbeitsbereichen der kapitalistische Wachstumszwang körperlich spürbar wird durch die Leistungssteigerung. Mhm. Und dieses Leiden an der Leistungssteigerung hat, und das können wir eben auch bei den am weitesten von intellektuellen Tätigkeiten entfernten Leuten sehen, einen ganz wichtigen ökologischen Zweig, der sozusagen latent zumindest ganz vielen Leuten auch bewusst ist. Und daran kann man, glaube ich, ansetzen, wenn man emanzipatorische Politiken in der Arbeitswelt mit emanzipatorischen Umweltpolitiken verbinden möchte, ohne das auf so illusorische Programme zu reduzieren, die eigentlich quasi nur Effizienzsteigerungen als Nachhaltigkeit verkaufen und dann sozusagen Umverteilung dadurch finanzieren wollen. Und da gibt es sozusagen Ansatzpunkte für überraschend radikale Politiken, von denen oft davon ausgegangen wird, dass die gerade in proletarischen Milieus sozusagen gar nicht verkaufbar wären. Da würde ich sagen, das würde ich anders einschätzen und würde eben hier an diesem konkreten Leiden an der Leistungssteigerung ansetzen. Und das würde dann bedeuten, dass man auch in der Arbeitswelt auf Praktiken der Nutzlosigkeit setzen könnte, also Arbeit verlangsamen, wo immer es geht, politisch Arbeitszeit verkürzen und Streik als politisches Mittel einsetzen, weil das sozusagen nicht nur politische Macht aufbauen kann und ökonomischen Druck ausüben, sondern im Sinne des Stoffwechsels selbst auch schon einen ökologisch positiven Effekt hat, wenn Produktion auf einer großen Skala unterbrochen würde.
Ja, da muss ich jetzt, wenn du das erzählst, dran denken an das Bündnis zwischen der Gewerkschaft Verdi und Fridays for Future im öffentlichen Nahverkehr. Wir fahren zusammen. Ne? Das ist ja im besten Sinne eine Umweltpolitik oder Klimapolitik durch Arbeitspolitik. Ne? Da wird auch konkret an den Leidenserfahrungen von Verdichtung, von Stress in Schichtarbeit angesetzt und das aber kombiniert dann auch mit, was ist denn nötig, wenn wir ökologische, nachhaltige Mobilität wollen, nämlich an auch eine gute Arbeit am Ende. Mhm. Ist das so ein Beispiel, wo du sagen würdest, genau das ist so eine Verbindung eben oder so eine Umweltpolitik durch Arbeitspolitik? Und wo siehst du sowas vielleicht noch? Und vielleicht gehört auch dazu, dass wir sehen müssen, dass im wichtigsten Sektor, umweltzerstörerisch wichtigsten Sektor, dem Automobilsektor, solche Sachen eben nicht passieren, ne? Also so Konversion, ne? Also da muss man dann halt auch realistisch sein.
Ja, weil man es ja auch mit sozialpartnerschaftlichen Gewerkschaften zu tun hat. Mhm. Und aber da ist ja immer auch ein Argument für diese sozialpartnerschaftliche Haltung. Die wird den Leuten ja auch nicht nur von oben aufgedrückt, sondern das stützt sich ja immer auf das Argument, die Leute, die wir vertreten, können mit Postwachstumsargumenten nichts anfangen. Und das stimmt vielleicht, wenn man es sozusagen als akademische Debatte führt, aber wenn man diese körperliche Dimension sozusagen mit anspricht, ist das zumindest nach dem, was wir in unserem empirischen Material sehen, ganz anders. Also da ist sozusagen eine große Offenheit für so eine Form sozusagen von radikalerer ökologischer Kritik, die diesen Wachstums- bzw. Akkumulationszwang tatsächlich selbst in Frage stellt. Und das ist ja das, was passieren muss für eine Nachhaltigkeit, die nicht einfach nur sich selbst in die Tasche lügt. Mhm. Und das Bündnis Wir fahren zusammen ist ein Beispiel dafür. Das ist etwas vermittelter. Aber hier sieht man zum Beispiel auch, also es geht ja auch jetzt gerade im Bereich des Bahnverkehrs und so weiter, um Fragen von Arbeitszeitverkürzung. Das scheint mir ein sinnvoller Ansatzpunkt zu sein, auch in Branchen, wo ja de facto viel Arbeit benötigt wird und wo man sozusagen die Branchen eigentlich stärken möchte. Aber dann könnte man hier sozusagen damit auch gewissermaßen auf eine Umverteilung von gesellschaftlicher Arbeitszeit weg von sinnlosen Branchen oder schädlichen Branchen ökologisch gesehen hin zu nützlichen Branchen kommen, weil das natürlich die Arbeit dann in solchen wichtigen Bereichen wie dem öffentlichen Verkehr attraktiver macht, ja, wenn die Arbeit dort nicht dazu führt, dass man danach völlig ausgebrannt ist, ja. Das heißt, das finde ich durchaus einen sinnvollen Ansatz. Mhm. In dem Bereich, in dem ich forsche, ist eben diese Auseinandersetzung in der Schweizer Baubranche auch tatsächlich hier wichtig. Und da ist eben der ökologische Bezug nochmal offensichtlicher, weil da es auch einfach darum geht, wie viel gearbeitet wird, dass das einen direkten Einfluss darauf hat, wie hoch die Emissionen sind und wie stark die Umweltzerstörung voranschreitet. Und da setzen sich dann die Bauarbeiter tatsächlich für eine Arbeitszeitverkürzung ein und sagen selbst, was für mich wirklich überraschend war, wir bauen einfach zu viel und zu schnell. Mhm. Genau, und da hat man dann sozusagen eine Verbindung, die sich aber natürlich dann notwendigerweise nicht mehr als Win-Win-Situation verkaufen lässt. Also da geht es dann darum, wer dann dafür bezahlt und ob dann sozusagen dieses weniger Arbeiten auch mit weniger Lohn einhergeht, was natürlich die allermeisten Menschen, mit denen wir sprechen, nicht in Kauf nehmen würden. Man hat sich dann aber am Ende einfach darauf geeinigt, dass es weitestgehend alles beim Alten bleibt und die Arbeitszeit weder ausgeweitet noch verkürzt wird. Okay. Aber sozusagen der politische Drive aus Perspektive der Beschäftigten und der Gewerkschaften ging hier eben in Richtung Arbeitszeitverkürzung. Und das Interessante an diesem Konflikt ist, dass er eben explizit vom Klimawandel hervorgerufen wurde. Und dass sozusagen das hier mit verhandelt wird. Also dass das sozusagen ein expliziter ökologischer Konflikt ist. Hm.
Wenn wir jetzt schon bei der Baubranche sind, da sind natürlich dann Arbeitskämpfe zum einen wichtig, aber mir scheinen auch so unter dem Stichwort Vergesellschaftung geführte Kämpfe, zum Beispiel durch MieterInnen, ne? Nehmen wir Deutsche Wohnen und Co. enteignen, das scheint mir irgendwie auch ja eine wichtige Sache, wenn wir drüber nachdenken, soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit zu verbinden. So, weil die Baubranche eben finanzialisiert, wie sie ist, mit den großen Wohnungskonzernen nicht zu einem nachhaltigen oder zu einem gerechten Wohnen führt, aber auch noch die ökologische Krise befeuert. So, und ich denke, nur durch Vergesellschaftung können wir hier ein möglichst gutes Wohnen für alle schaffen, unter der Maßgabe, dass wir nicht unbegrenzt neu bauen können. Ne?
Ja, genau. Das kann man auch nochmal hier am konkreten Fall sehr schön illustrieren, weil auch hier in der Schweizer Baubranche Klimaschutz durch Klimaanpassung ersetzt wird. Also die Baubranche hat das natürlich auch die Arbeitgeberseite sehr stark auf dem Schirm, dieses Klimathema. Das ist in der Lobbyarbeit des Arbeitgeberverbandes dort eines der zentralen Themen. Die versuchen dann quasi die Anpassung so zu verkaufen, dass sie zum Beispiel gegen die Renovierung von ineffizient gedämmten Gebäuden lobbyieren, sondern sagen, diese Gebäude müssen alle abgerissen und komplett neu gebaut werden. Was natürlich ökologisch gesehen extrem ineffizient ist, ja. Und das ist was man sozusagen letztendlich, da würde ich dir zustimmen, nur durch Vergesellschaftung von diesen Branchen beseitigen kann, weil das natürlich trotzdem eine Branche ist, die extrem wichtig ist. Also wir brauchen natürlich alle ein Dach über dem Kopf. Aber die Befriedigung dieses Bedürfnisses ist halt leider nicht das Ausschlaggebende, wie in dieser Branche gewirtschaftet wird. Deswegen ist der Aussage, wir bauen zu viel, ja paradoxerweise auch zuzustimmen. Obwohl ja so viele Leute sozusagen keine Wohnung haben, ist es trotzdem ja so, dass das nicht daran liegt, dass es zu wenig Wohnraum gibt, sondern dass der einfach extrem irrsinnig verteilt ist und vor allem auch die Bauweise so ist, dass wir zum Beispiel diese ökologisch desaströsen Einfamilienhäuser haben, die extrem viel Fläche brauchen und so weiter.
Simon, ich möchte dir vielmals danken, dass du mich hier besucht hast. Danke dir.
Ja, vielen Dank für die Diskussion, es war sehr spannend.
Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich möchte Danke sagen, dass ihr mit am Start wart. Mein Gast war der Soziologe Simon Schaub. Wenn ihr euch für ihn oder sein Buch Stoffwechselpolitik interessiert, dann schaut auch gerne mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst natürlich nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.